Hallo und herzlich willkommen im Marienkäfer-Momente-Podcast Achtsamkeit für Eltern. Mein Name ist Lilian Günsche-Hegendack und ich freue mich sehr, heute wieder eine wundervolle Gästin zu haben. Sie ist ein Stück weit eine Kollegin, denn sie ist auch ein Coach, wie ich ja auch, aber sie ist in noch mal ein bisschen anderen Themen unterwegs und total spannend. Sie hat auch einen interessanten Hintergrund. Sie ist nämlich eigentlich Diplom-Biochemikerin. So, muss ich erst mal
Genau.
lernen, das Wort. Und sie ist aber auch Mama-Coach, systemischer Coach, Business-Coach, familienbiografischer Coach. Also auf jeden Fall würde ich sagen, Expertin im Coaching von Elternkompetenzen. Und an der Stelle möchte ich deswegen ganz herzlich willkommen heißen, die liebe Heide Rüther. Hallo Heide, schön, dass du da bist.
Hallo Lilian, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, danke schön. Danke für deine Zeit. Heide, wir hatten ja einige Anläufe, um einen Termin für unser Podcastgespräch zu finden. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal so schön transparent machen, weil ich finde, das ist so ein wunderbarer Einblick in das Leben der Working Moms, oder?
Genau.
Da gab es immer mal wieder ein, oh, heute ist Kind krank, oh, heute bin ich mal krank, heute dies, heute das. Aber das
Genau.
Schöne ist bei uns, finde ich, dass wir beide einfach ja, ganz klar hatten, das wird noch stattfinden, wir werden
Ja.
noch Zeit zusammenfinden, ne?
Unbedingt, ja, es war mir auch ganz wichtig, dass wir zusammenfinden und das Gespräch führen können. Und ich bin mir auch
Ja,
sicher, wir schaffen das.
wir schaffen das. Genau, deswegen freue ich mich umso mehr. Das hat eine große Bedeutung, dass wir heute das dann endlich
Ja.
zusammenbekommen. Und das Schöne ist, Heide und ich kennen uns aus dem Mama-Meeting-Netzwerk, also so richtig
Genau.
über die, ich sag mal, die Working Mom-Community
Ja.
zusammengekommen und sind auch beide beim Rock'n'Race Festival als Speakerin dabei. Also wir haben schöne
Genau.
Anknüpfungspunkte, über die wir uns austauschen können.
Ja.
Und Heide, jetzt habe ich ja schon so vorab ein bisschen was über dich erzählt. Das war natürlich jetzt einfach so Fakten, die man in irgendwie im Lebenslauf liest. Jetzt wollen wir natürlich dich ein bisschen kennenlernen. Und da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen reinzoomen in deine Vielfalt von Coach-Ausbildungen, Fachrichtungen. Aber erstmal meine Frage vorab. Was ist denn eine Diplom-Biochemikerin? Was macht man in diesem Beruf und wie wird man von da dann zum Mama-Coach?
Ja, ich habe das halt mal studiert, ne, Biochemikerin,
Ja.
und fand schon nach dem Abitur das schwierig, mich zu entscheiden, soll ich was Richtung Naturwissenschaft machen oder soll ich Psychologie studieren oder möchte ich Psychologie studieren. Habe mich dann für den naturwissenschaftlichen Zweig entschieden und eben Biochemie studiert und habe lange Jahre dann in der Qualitätssicherung gearbeitet, in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie. Also Qualitätssicherung ist so ein bisschen so interne Polizei, nenne ich es mal. Die sind dafür zuständig, dass alle Regeln eingehalten werden und gucken auch sehr genau hin, ob jeder Punkt und richtig sitzt und so weiter, weil das natürlich auch seine Bedeutung hat bei Medikamenten, dass das die Qualität hundertprozentig sicher ist und gut ist und wir wollen ja nichts irgendwie nehmen, was irgendwie in der einen Pille was anderes drin ist als in der anderen. Das ist auch wichtig. Und ich habe mich aber immer noch parallel für Psychologie interessiert, für meine persönliche Weiterentwicklung zunächst. Habe mich selbst immer wieder auch coachen lassen und bin dadurch irgendwie in den Kontakt gekommen dazu, was das ausmacht, was es für Wirkungen hat, zeigt. Und ja, dann bin ich dann irgendwann selber Mama geworden, 2010. Ist ab morgen dann 14 Jahre her. Und
Schön.
das war einfach so ein Wendepunkt, einfach auch natürlich, weil von einem Tag für den anderen das Leben sich schon für mich gewandelt hat und ich auch erst so einen gewissen, ja, Schock, würde ich fast sagen, oder hatte auch irgendwas, was jetzt dieses kleine, super, super süße Wesen, was ich aus ganzem Herzen liebe, aber gleichzeitig mit mir und meinem Leben macht. Das fand ich schon eine Zeit lang ganz schön heftig, diesen Wechsel, ne, von keinem Kind auf ein Kind. Und dann habe ich mich halt auch da unterstützen lassen und gemerkt, als ich mal irgendwann wirklich verzweifelt auf der Bettkante saß und dachte, es kann es doch nicht gewesen sein, dass es mir so schlecht geht und dass, wenn das Kind weint und ich weiß nicht, was ich tun kann, um es zu trösten und so weiter, dass es mir auch dann so schlecht geht. Und habe mir dann eben selber auch immer wieder auch Hilfe geholt und mich coachen lassen. Und dachte, das kann ja auch nicht, ich kann nicht die einzige Person sein, die einzige Mama sein, der es so geht. Und natürlich spricht man in diesen ganzen Kursen eher um darüber, welche Windel mag oder fange ich mit Pastinake oder Möhrenbrei an oder so, oder welchen Babykurs melde ich mich an. Aber die ganzen emotionalen Themen, die ja auch total wichtig sind, die habe ich wenig gefunden in diesen Kursen, sage ich mal. Und fand es aber wichtig, das auch für mich aufzulösen, auch meinen eigenen emotionalen Rucksack eben auszulernen, damit, oder leerer zu machen, damit er eben nicht ungefiltert auf meine Kinder übergeht. Das war so mein Anliegen, mich selbst unterstützen zu lassen und dann aber auch der Antrieb, selber die Ausbildung zu starten als systemischer Coach und dann eben auch als familienbiografischer Coach, um da einfach auch die Mütter zu unterstützen, natürlich, und gleichzeitig unterstütze ich dadurch aber auch die Kinder, weil sie dadurch auch anders aufwachsen werden, als es in meiner Generation noch der Fall gewesen ist.
Ja, die Transformation ist schon massiv, ne, die man dadurch läuft. Also das finde ich auch, das ist nicht zu unterschätzen, ne, wie man selber eben auch neu geboren wird, ne, nicht nur das
Ja,
Kind.
ja.
Familienbiografischer Coach, total spannend. Erklär uns doch mal, was du in dieser mit dieser Tätigkeit machst. Also du bist ja in dem Bereich jetzt schon, glaube ich, seit 2, 3 Jahren unterwegs, oder?
Ja, genau.
Wo liegt da dein Fokus?
Ja, also bei der familienbiografischen Arbeit nehmen wir erstmal so Zahlen, Daten, Fakten, die man aus dem Stammbaum auch kennt. Ja, wann ist jemand geboren, gestorben, verheiratet, vielleicht auch sie getrennt und so. Schreibt es auf, malt es auf, nimmt diese Fakten. Und spannend wird es aber erst, also im Coaching-Kontext, dass ich zu meinem aktuellen Thema, meiner aktuellen Herausforderung, mir mein Genogramm angucke und schaue, ja, zu wem habe ich denn eine Stellvertretung, welche Rolle habe ich denn da unbewusst übernommen, die sich im Hier und Jetzt widerspiegelt. Es ist nämlich so, dass man welche Schicksale, Ereignisse aus der Vergangenheit sich über Generationen einfach auch unbewusst weitergegeben werden, ne? Diese transgenerationale Weitergabe. Und wenn ich das nicht bearbeite, geht das eben so weiter, ja? Und deswegen ist es ein ganz großer Einschnitt oder auch ein ganz wichtiger Einschnitt, da diesen Zyklus zu durchbrechen, dieser Weitergabe. Und gerade wenn ich eben jetzt mit Müttern arbeite, geht es vor allem halt darum, die Weitergabe von Erziehungsmustern, wie ich mit meinem Kind umgehe, wie ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehe. Und das spiegelt sich einfach dort wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ein konkretes Beispiel zu nennen, das total schwierig finde, wenn mein Kind krümelt beim Essen und so oder nicht sitzen bleiben kann, ja. Mich das total aufregt und ich da ganz schnell wütend werde und eigentlich rational weiß, das Kind ist erst 3, es kann noch nicht lange sitzen bleiben, es ist ganz natürlich und so weiter. Und doch bin ich dann sofort auf 180, wenn das passiert, immer wieder, wiederholt sich immer wieder.
Der Trigger.
Genau. Dann kann das ein Hinweis sein, dass ich vielleicht selber es erlebt habe in meiner eigenen Kindheit und Jugend, dass ich immer brav sitzen bleiben musste, es wurde immer gegessen, was auf dem Tisch stand, auch vielleicht der Teller leer gegessen werden musste. Und das sind einfach Sachen sind, die ich selber jetzt auf jetzt übertrage und das gar nicht aushalte, dass mein echtes Kind jetzt, das 3-jährige Kind, das anders machen darf, als ich das selbst gemerkt habe. Und das ist durch diese familienbiografische Arbeit ein großer Bewusstseinsprozess einmal, das überhaupt zu erkennen und auch das wieder verändern zu können. Also da werden eben auch bestimmte Glaubenssätze und Muster unterbrochen durch diese Arbeit.
Ja.
Ja, durch das, dass ich da hingucke.
Und mit wem arbeitest du da zusammen? Also mit Müttern
Ja,
entsprechend primär, ne?
genau. Ich bin eben von der Mama Coach mit Herz, nenne ich mich eben. Und da sind eben die Mütter, kommen zu mir, die einerseits auch sehr, ja, auch sehr erschöpft sind und angestrengt sind von ihrem Mama- und Berufsalltag, die einfach gar keinen Zugang mehr haben zu ihrer Selbstfürsorge, gar nicht mehr wissen, was tut mir überhaupt gut, wenn jetzt 10 Minuten mal Zeit ist und ich nicht gerade die Spülmaschine ausräumen will, dann sitzen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann, ja, rollt man das Handy, aber merkt, es tut einem nicht wirklich gut. Und wirklich sehr dauerhaft erschöpft sind von ihrem Leben und auch diese Lebensfreude ein bisschen verloren haben. Und einerseits ja auch ihre Kinder sehr lieben und gleichzeitig da einfach eine große Erschöpfung einfach auch wahrnehmen. Genau, ja.
Selbstfürsorge ist ja ein Thema, was total den Trend bekommen hat seit der Pandemie, ne? Ich habe das mal in Google Trends mir mal angeschaut. Da gab es eine Riesenentwicklung. Also viel mehr Menschen, die ja jetzt sich für Selbstfürsorge interessieren seit der Pandemie.
Ja.
Bin ich sehr froh drüber, ja, dass es überhaupt ins Bewusstsein vieler Menschen gekommen ist. Beschäftige ich mich persönlich auch sehr gerne und viel mit, weil es sehr wichtig. Aber jetzt interessiert mich natürlich deine Expertenmeinung. Welche Self-Care-Praktiken funktionieren denn für dich? Hast du irgendwelche Hacks, die du empfiehlst oder auch selber für dich anwendest?
Ja, das eine ist, was ich selber für mich entwickelt habe, was mir gut tut. Das kann natürlich bei dir und bei ganz vielen anderen Frauen ganz anders sein. Ja, das kann ich natürlich nicht
Natürlich.
irgendwie als Generaltipp irgendwie rausgeben, weil das einfach nicht der Realität entspricht und so. Und einfach nur so, das wäre zu
Dann
platt, sag ich mal. Ja.
bleib gern mal bei dir. Was
Genau,
funktioniert
genau.
denn für dich?
Bei mir ist es wichtig, dass ich morgens, wenn ich die Kinder verabschiedet habe, die sind jetzt schon so groß, dass die dann irgendwie aus dem Haus gehen irgendwann.
Ja.
Einfach so eine Zeit für mich habe und mich bewege. Also ein bisschen Yoga mache, ein bisschen Pilates mache, ein paar Übungen, die ich habe. Ich habe meine pinke Yogamatte in der Ecke stehen, die ist immer griffbereit. Die schlage ich dann aus und mache da Übungen. Und das ist schon mal, was für mich ein guter Start in den Tag bedeutet. Ein bisschen
Ja.
Bewegung, ein bisschen den Körper wahrnehmen auch nochmal. Das hat da mehrere Aspekte. Ja, Körperwahrnehmung, Bewegung und auch nochmal so ein bisschen, ja, auch diese, ja, Achtsamkeit für sich zu haben, den Atem zu spüren. Ich mache ganz viele über den Tag hinaus auch ganz viele Atemübungen. Ich bin ein großer Freund von kleinen Mini-Pausen. Ich gehe auch gerne zum Sport und verabrede mich mit Freunden und gehe auch in die Sauna gerne. Nur das, was ich in 3 Wochen vorhabe, hilft mir heute und hier und jetzt noch nicht für meinen inneren Energietank oder für meine jetzt heutige Selbstfürsorge noch nicht, sondern das kann ich nur jetzt sofort quasi mir erfüllen. Und dann habe ich eben wirklich verschiedenste Übungen, die ich in kleinen Pausen machen kann. Also wenn ich mir mal eben einen Kaffee hole oder einen Tee oder bevor ich auch die Spülmaschine ausräume, ja, dass ich mich da kurz mal hinstelle, kurzen Scan mache durch den Körper, wie geht es mir gerade, wie fühlt sich die Schultern an, nachher, ja, die könnten mal ein bisschen Lockerung gebrauchen. Dann schüttel ich mich. Also ich bin so schüttel, also in Bewegung kommen. Der Körper darf in Bewegung kommen. Das ist für mich immer total wichtig. Durch ja auch würde ich so schütteln, bewegen, sch schwenken, schaukeln,
Für die,
tanzen. Ja.
die gerade nur zuhören und nicht schauen, die Heide tanzt gerade schon so ein bisschen.
Ja, genau.
Hat schöne Bewegungen.
Genau.
Kommt schon in Flow, ne?
Ja, genau, ja. Ja, oder wenn ich nutze wirklich viele Übergänge, ja, bevor ich zum Beispiel aus dem Auto steige und in den Supermarkt gehe, dann mache ich noch eine kurze Atemübung oder sowas, ja. Schau, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade Aktivierung? Bin ich gerade ein bisschen müde? Habe ich so meinen Mittagstief oder 17 Uhr Tief? Dann brauche ich was mich ein bisschen wach macht, dann ein bisschen mehr Action. Oder bin ich innerlich sehr unruhig, nervös, dann gucke ich eher, dass ich mein Nervensystem beruhige, mich beruhige. Und dann sind Atemübungen wunderbar oder so ein Schmetterlingsklopfen. Ja, ist auch eine schöne Übung. Da legt man die Hände über Kreuz vor dem Oberkörper auf die Oberarme, legen die Hände und man klopft vorsichtig mit den Händen abwechselnd links und rechts auf die Oberarme. Und das ist eine Methode, um sein Nervensystem zu beruhigen. Ja. Und das habe ich nicht ich mir ausgedacht, sondern das ist eben auch wirklich eine Übung aus der Traumatherapie, um wirklich wieder unser Gehirn, und da kommt vielleicht auch wieder die Biochemikerin immer durch, unser Gehirn in einen Zustand zu bringen, wo der rationale Vernunftsteil wieder angesprochen wird und wieder funktioniert. Weil wenn ich im hohen Stressmodus bin, dann ist mein rationaler Vernunftsteil, der Neokortex im Gehirn, nicht mehr so ansprechbar. Und dann neige ich eben auch dazu, impulsiv zu reagieren oder schnell aus der Haut zu fahren und anders zu reagieren, als ich es eigentlich möchte und eigentlich besser weiß. Genau. Ja.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Du hast ja gerade schon das schöne Wort Achtsamkeit in den Mund genommen.
Ja.
Das ist ja ein Thema, was bei uns heute im Fokus steht, auch in diesem Podcast, Achtsamkeit für Eltern. Marienkäfer-Momente soll ja genau daran erinnern, letztendlich, dass wir diese kleinen, schönen Momente im Alltag haben, ja, wo wir zum Glück dank unserer Kinder öfter mal wieder daran erinnert werden, dass wir doch mal wieder Marienkäferpunkte zählen könnten, zum Beispiel.
Ja.
Ja? Mal stehen bleiben, nicht von A nach B hetzen, sondern wirklich mal einfach, ja, sich mehr auf das Sein konzentrieren als auf das Tun und den Moment zu genießen und meinetwegen einen Stein anzugucken, einen Bagger zu beobachten, eine Schnecke zu beobachten oder eben Marienkäferpunkte zu zählen. Das ist die Geschichte hinter Marienkäfermomente. Und jetzt interessiert mich natürlich, was diese Geschichte in dir macht. Also, was verbindest du persönlich damit?
Ja, es verbringt mich das wirklich auch so zum Lächeln und so innerlich. Ich werde auch wirklich innerlich ganz ruhig und entspannt, wenn ich das höre. Und ich
Schön.
bin, ja, heute Morgen noch, war ich noch joggen und da komme ich an einer Straße vorbei, wo ganz viele Kastanien gerade stehen. Und jetzt ist gerade ja Ende September, ganz viele Kastanien liegen auf dem Boden. Und dann bleibe ich auch total gerne stehen und nehme mir diese frisch aufgeplöppten Kastanien, die noch so ganz weich sind und zart an der Oberfläche, und nehme die in die Hand und spüre diese Oberfläche und habe die immer wieder gerne auch in der Hosentasche oder in der Jackentasche so als Handschmeichler und habe die total gerne in der Hand. Bei mir ist das auch viel über das Fühlen, dieses haptische Fühlen wirklich auch so ein Moment, der mich wieder ja achtsam macht, in meinen Körper bringt. Und da ist dieses Kastanien sammeln nicht nur, aber dieses Anfassen total schön, um mich so wieder mit mir zu verbinden und diesen achtsamen Moment zu haben. Und in Verbindung mit meinen Kindern ist das so diese Momente, wo wir ja, wo wir zusammen sind und auch kuscheln miteinander tatsächlich. Also jetzt ist das mit fast 14 und 10 nicht mehr so häufig wie mit 3 oder 4 Jahren, dass man so körperlich so nah ist und eng ist und kuschelig ist. Und umso mehr genieße ich
Schade,
das
ne? Ja.
wirklich, dass ich da diese Momente so ganz intensiv wahrnehme, so über den Rücken streicheln und so weiter. Das finde ich wirklich immer ganz besonders. Und ja, das macht wirklich glücklich, finde ich. Also es ist so ein inneres Glück, das ich dann wahrnehme. Und richtig mit so einer Wärme im Brust- und Bauchbereich spüre. So, ja. Das ist
Sehr
ganz
schön.
schön. Ja.
Auch das Beispiel mit der Kastanie, sehr, finde ich sehr schön. Ne? Das ist wirklich, ich finde, wir haben oft einfach auch so, es gibt so viele Einladungen in unserem täglichen Leben, ne? Um Achtsamkeit zu praktizieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde häufiger nämlich gefragt, so ja, dafür brauche ich doch bestimmt jetzt erstmal voll viel Zeit und ne, also so, als ob das so ein Riesenvorhaben ist. Und ich verstehe, dass es ist immer, wenn man was Neues macht, ne, und eine Veränderung einleitet, fühlt es sich ja am Anfang groß an. Aber eigentlich finde ich, ist es ja so schön, dass es so viele kleine Dinge gibt. Davon hast du ja auch gerade schon ein paar Beispiele genannt, die eigentlich den Einstieg ganz einfach machen, ne?
Total,
Und das, ne, mit Kastanie, gutes Beispiel, das ist so was Schönes. Da werden direkt die Sinne aktiviert, ne, wenn du die fühlst und ertastest, ne? Und auch diese Farbenvielfalt vom Herbst und so. Also ich finde gerade der Herbst ist super, um irgendwie Achtsamkeit zu praktizieren, ne? Einfach so ein Waldspaziergang, da kommt das schon fast ganz allein. Da musst du kein Retreat mehr besuchen. Oder?
Liebe ich auch total, in den Wald zu gehen oder eben, ja, auch beim Joggen erlebe ich es auch total oft, ne, dass wir dann, wenn dann im Wald oder im Waldgebiet joggen gehen oder ja, auch in der Natur einfach sind, dass das total schön ist und wir oft auch da, also wir heißt es in so einer Laufgruppe, dass wir dann rausgucken und sagen so, ist das nicht schön, guckt euch mal die Farben an und so, oder wie die Sonne steht oder wie die Bäume aussehen und so, und uns da gegenseitig auch daran erinnern, so ein bisschen, und darauf aufmerksam machen, auf diese Vielfalt und auf dieses Wunder der Natur, was irgendwie jedes Jahr wieder kommt und wir schon seit vielen Jahren kennen und doch jedes Mal noch so einen ganz besonderen Zauber hat, finde ich. Und so ganz, ja, schöne Momente einfach auch beschert. Ne? Das ist wirklich so dieses Ja, ich kann es wiederholen. Das macht mich glücklich. Also, es ist so ein.
Schön. Ich finde, es macht auch glücklich, wenn man zuhört. Oder ich hoffe, das geht den Hörern und Hörerinnen jetzt auch so, ja. Einfach schön, wenn man über solche Dinge spricht, ne? Und dann werden die auf einmal größer und dann erinnert man sich auch an viele schöne Momente, die man selbst vielleicht hatte und dann werden die auf einmal wieder präsenter, ne?
Ja.
Und ja, schön. Jetzt machen wir mal einen harten Cut, ja? Die schöne Welt, die schönen Gefühle stoppen wir jetzt mal radikal, ja, so ist das Leben. Und gehen mal aufs Thema Wut, ja? Da So, jetzt, also erzähl doch mal, Heide, weil das ist ja etwas, worauf du dich auch ein bisschen spezialisiert hast, ne?
Ja.
Umgang mit Wut für Mamas, ne?
Genau, ja.
Was sind denn deine Tipps, um mit Wut umzugehen oder auch mit der Wut der Kinder?
Ja, also es ist einmal, gebe ich auch Workshops in Familienbildungsstätten und in Familienzentren zu diesem Thema Umgang mit der eigenen Wut als Eltern. Also auch da kommen auch gerne Väter hin tatsächlich. Also es ist nicht nur für Frauen Thema, sondern natürlich auch Elternteile, geschlechterübergreifend. Umgang mit der eigenen Wut, Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und da ist ja das Glück auch ein Teil dessen. Ja, weil meine Ansicht ist, dass eben alle Gefühle okay sind. Ja, das ist das, was ich auch gerne transportieren möchte. Alle Gefühle sind in Ordnung. Und die Wut gehört auch als ein Gefühl, eine Emotion, die wir haben, einfach mit dazu. Die haben wir mit im Boot. Ob wir wollen oder nicht, es geht nicht, es wird nicht ohne gehen. Ja, die gehört genauso dazu wie die Traurigkeit, wie die Freude, wie die Überraschung. Gehören einfach zu unseren elementaren Emotionen dazu. Ja, das sind unsere Grundemotionen.
Ich habe gerade
Also,
neulich mit meinem Sohn den schönen Film Alles steht Kopf geguckt.
ja,
Den
das
kennst
ist
du
super.
bestimmt auch, ne?
Ja, genau, ja.
Und da muss ich jetzt immer dran denken, irgendwie an diese rote Figur, die da Wut ist, ne? Und den fand mein Sohn auch richtig cool. Also,
Genau.
weil der einfach herrlich ist, ne?
Ja.
Also, und wie du sagst, der soll auch mal Platz haben. Ist ja auch okay, oder? Das muss ja auch mal
Absolut.
raus. Wenn man das immer in sich reinfrisst, wird man ja auch krank, oder?
Absolut. Und es lässt sich eben auch nicht auf Dauer reinfressen oder unterdrücken und so weiter. Das kommt wie so ein Bumerang, kommt es zurück. Also ich kann mich noch so sehr auch als Mama zusammenreißen und sagen so, nee, ich werde nicht wütend, ich reiß mich noch zusammen, es geht noch, es geht noch. Und dann brauchst du noch so wieder den letzten Auslöser, und dann explodiere ich da doch. Ja, also ich werde es nicht schaffen, nie wütend zu sein. Auch mir passiert es immer wieder, wütend zu sein. Die Frage ist natürlich immer, wie zeige ich es und wie gehe ich selbst damit um? Ja? Ich finde eben auch eine emotionale Kompetenz zu haben oder eben auch das an die Kinder weiterzugeben, einen super wichtigen Erziehungsauftrag, den wir haben tatsächlich und eine wichtige Aufgabe, die wir haben, weil wir möchten ja auch, dass unsere Kinder kompetent werden und mit ihren eigenen Gefühlen umgehen können. Wir brauchen es auch ganz dringend in unserer Gesellschaft, dass es diese Menschen gibt und geben wird, die das können. Und da gehört die Wut eben als eine Emotion dazu. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gefragt, oder könnte die nächste Frage sein, ja, wie mache ich das denn jetzt einfach, dass ich damit konstruktiv umgehe? Und ja, natürlich gibt es ein paar Tricks sozusagen. Und gleichzeitig ist es eben auch einfach eine Herausforderung. Weil ich vermute mal, dass das die wenigsten von uns, also zumindest kann ich von mir sagen, das eben nicht in meiner Kindheit und Jugend adäquat gelernt habe, sondern eher aufgewachsen bin mit Sprüchen wie stell dich nicht so an, jetzt tick mal nicht so rum, ich will dich erst wieder sehen, geh aufs Zimmer, ich will dich erst wieder sehen, wenn du dich beruhigt hast. Ja? Das sind natürlich alles Prägungen, die wir haben und Muster, die wir mitbringen, die es uns selber dann auch im ersten Moment schwer machen, mit der eigenen Wut umzugehen, weil wir es selber nicht gelernt haben. Ne? Und unser wütendes Kind schlägt ja wieder in die gleiche Kerbe hinein. Ja? Mein Kind ist wütend und ich weiß ja theoretisch, dass es vielleicht gut ist, dass Wut dazugehört und es ist die Autonomiephase und das muss er sein und so weiter. Und doch macht mich das total verrückt, dass mein Kind hier auf den Boden stampft oder sich hinschmeißt und so weiter. Und meine Herangehensweise ist einmal dieses, ja, also auch dieses Bewusstsein zu schaffen bei den Eltern, dass sie erstmal selber ihre eigene Wut annehmen dürfen, dass sie dazugehört. Ja? Und dann geht es natürlich auch darum, die Anzeichen zu merken. Also mir wird oft gespiegelt in den Workshops oder auch im 1-zu-1-Coaching, plötzlich werde ich wütend, das bricht aus mir heraus, ich kann gar nichts tun. Ja? Und mein Ansatz ist aber eher, dass sich die Wut eigentlich auch aufbaut im Laufe vielleicht des Tages oder der Wochen. Und zwar in der Form, wenn ich zum Beispiel morgens schon einen anstrengenden Vormittag hatte, das Kind wollte sich nicht anziehen lassen und das Schuhe anziehen war schwierig, das Zähneputzen. Da habe ich eigentlich schon bis zur Abgabe in der Kita oder Schule eigentlich schon meinen Arbeitstag hinter mir gefühlt, zumindest emotional, und bin eigentlich schon fertig für den Tag. Und dann gehe ich aber doch zur Arbeit und so weiter. Vielleicht gibt es da auch Problemgespräche oder es läuft gerade nicht so gut. Es ist vielleicht viel zu tun. Also auch da ist mein Stresslevel ja nicht weniger, sondern wird er weiter gefüttert. Ja. Und dann komme ich nach Hause und denke mir, ach, ich mache mir einen schönen Nachmittag mit meinem Kind. Und das hat selber ganz viel erlebt in der Kita und ist irgendwie schräg drauf. Und das läuft alles nicht so. Also es sind immer wieder, es sind immer ganz viele kleine Situationen, würde ich damit sagen, die da reinspielen und die ich vorher aber auch schon nicht weiter beachtet habe, so richtig, sondern wieder übergangen habe. Und ja, ich gehe schon noch und ich mache aber weiter und der nächste Punkt ist dran auf meiner To-Do-Liste und so weiter. Und ich habe mich da auch gar nicht zwischendurch mal reguliert oder um meine Gefühle gekümmert. Ja? Meine Hypothese ist, hätte ich das gemacht, schon auch schon morgens nach dem eher schwierigen Start oder nach dem Streit mit der Kollegin oder dem Vorgesetzten oder so, wäre ich viel regulierter am Nachmittag noch mit meinem Kind. Ja? Und eine Übung für diese Regulationsmöglichkeit ist zum Beispiel eben, was wir schon gemacht hatten, dieses mit dem Schmetterlingsklopfen. Ja? Dieses Arm über Kreuz vorne und abwechselnd auf die Oberarme klopfen. Das sorgt nämlich wirklich wieder dafür, dass mein Nervensystem runterfährt und sich beruhigt und dass ich dann wieder ganz anders in die nächste Situation gehen kann. Ja, also ich muss wirklich sehen, dass ich mich im Laufe des Tages immer wieder erhole, auflade, wie auch immer ich das nenne, kleine Energieinseln schaffe, damit ich das auch noch, das zu Bett bringen abends auch noch schaffe. Ja, weil der Tag ist ja nicht zu Ende, wenn ich dann von der Arbeit komme, sondern fängt womöglich eigentlich erst an, weil die emotionale Arbeit ist eben auch anstrengend. Auch das darf ins Bewusstsein kommen, dass emotionale Arbeit, Kinder zu begleiten, Care-Arbeit, richtige Arbeit ist und anstrengend ist und Kapazitäten braucht. Ja, das ist durchaus wichtig, ja. Und mir ist auch wichtig, dass, letzter Satz zur Wut, ich kann das schon lange drüber sprechen, dass die aus dem Körper raus darf. Alles runterschlucken und ich reiße mich zusammen und so weiter, das bringt nichts. Und da laufen eben auch Prozesse ab im Körper. Also mein Körper wird da wirklich durch Stresshormone überrannt und gespült quasi. Und das darf wirklich abgebaut werden im Körper. Und das geht schneller, wenn ich mich bewege. Deswegen sind so Übungen, die ich dann zeige in den Workshops, immer Übungen, die mit Körperaktivität zu tun haben und mit da ja Abwechseln von Anspannung und Entspannung von den Armen zum Beispiel. Also, oder das klassische, also wirklich in die Luftbox. Also ich darf meine Kraft, die ich habe, weil Wut ist eine sehr kraftvolle Emotion, das darf aus dem Körper raus. Und das ist für mich der Schlüssel, dass es raus darf. Ja, und das ist auch eine konstruktive Form, das zu machen, weil ich es dann eben nicht am Kind auslasse, als schwächstes Glied dann so in der Familie, sondern mit mir ausmachen.
Und genauso dann solche Übungen auch mit den Kindern zu üben, das, dann zu sagen, okay, jetzt, keine Ahnung, schütteln wir das mal raus oder sowas.
Ja, genau. Rausschütteln geht mit den Kindern, wenn das Kind wütend ist. Also beim, sagen wir so, wenn die. Da kommt es ein bisschen drauf an, ist es noch die Vorstufe von der Wut? Ist das Kind erst noch ein bisschen genervt, angestrengt oder merkst du, es wird so unruhig und nervös? Dann kann sowas super funktionieren mit Schütteln, mit Hüpfen, auch so sensorische Reize, irgendwas Pieksiges in die Hand zu nehmen oder was Weiches, also verschiedene sensorische Reize zu geben, ne? Was Weiches, was sie fühlen können, was Pieksiges. Und wenn das Kind aber so richtig in der Wut ist, im Gefühlssturm ist, dann ist es wirklich so, dass die Kinder wirklich nicht so gut hören können. Also das ist wirklich wie runtergedreht, die Hörfähigkeit sozusagen, weil dann wirklich nur dieser Teil des Gehirns aktiv ist, der für diese Gefühle zuständig ist und der rationale Teil nicht so gut funktioniert, eben auch das Hören nicht. Und deswegen hilft es auch nichts, wenn ich auf mein Kind einrede und sage, muss doch nicht sein, beruhig dich doch und komm, wir machen jetzt das und das, sondern da geht es wirklich um das Dabeisein, gucken, dass keiner zu Schaden kommt und nichts, ne, alles heile bleibt, ist natürlich wichtig. Und das Kind das aber trotzdem ausleben darf. Ja, weil es geht schneller vorbei, wenn es, also es geht von selbst vorbei. Ja, es endet automatisch. Ja, niemand ist für immer wütend. Ja, und, die dürfen die Kinder zu Ende erleben. Ja, genau. Und langfristig oder auch so im Laufe des Tages kann man natürlich immer mit der Wut auch immer mit Gefühlen sofort umgehen, dass man halt das in den Alltag mit integriert, mit Büchern, die das Thema behandeln, dass ich überhaupt ja, Namen, Begriffe finde für Gefühle. Ja, viele Kinder wissen ja gar nicht, ja, wie heißt das denn, wenn ich so bin, wie ich bin? Ja, also einfach, dass sie, um diese Emotionskompetenz zu erlangen, brauchen die Begriffe dafür, die Wörter dafür. Ja. Und auch bitte nicht als Wutmonster irgendwie bezeichnen, weil Monster natürlich immer negativ behaftet ist. Ja. Monster ist immer was Schlechtes. Also ist ein Wutmonster auch was Schlechtes. Also ist meine Wut schlecht. Ja. Das wäre quasi die Kausalkette des Kindes. Ja. Sondern einfach, man kann andere auch Begriffe nehmen, man kann Zeichnungen nehmen, die man halt dem Kind zeigt, was ist die Wut, was ist die Freude, wie fühlst du dich gerade? So eine Gefühlsuhr kann man machen, dass man das mit verschiedenen Smileys auf ein rundes Blatt Papier klebt und nach der ich, Kita, Schule fragt, wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade, ne? Auf welchem Smiley? Wo bist du? Wo bin
Schön.
ich? Auch das selber als Mama mit begleiten. Wie geht es mir gerade? Jetzt geht es mir ganz gut. Vorhin war ich eher so bei dem etwas muffeligen Smiley. Jetzt bin ich wieder bei dem fröhlichen Smiley. Also auch das kann man ja mal erzählen, wie es einem selber geht. Ne? Selber darüber sprechen. Über die eigenen Gefühle. Das macht total.
Total, ja. Was ich auch eine schöne Übung finde, die ich manchmal mit meinem Kind mache, ist darüber zu sprechen, wie sich bestimmte Gefühle eben auch anfühlen im Körper. Ne? Also so, wie fühlt es sich denn an, wenn du Hunger hast? Wie fühlt es sich denn an, wenn du etwas ganz, ganz lustig findest? Ne? Also sowas, dass sie so ein bisschen lernen, das zu beschreiben und so ein bisschen, ne, in den Körper reintunen. Und darüber nachdenken und dann sagen, ja, das ist so ein Kitzeln im Bauch oder oh, da habe ich irgendwie so ein Loch im Bauch oder, ne, und genauso bei, ne, wie fühlt es sich an, wenn du so sauer bist oder so, ah, dann kann ich, ey, werde ich kann nicht mehr so richtig in einem, ne, also dann versuchen sie, stammeln sie und versuchen sie zu erklären. Und da merke ich jedes Mal, wenn man das wieder macht, immer mal mit anderen Fragen, kommt da mehr Übung rein.
Unbedingt, ja.
Ja, und das finde ich total schön zu sehen, dass es halt wirklich trainierbar ist auch, ne? Mit
Absolut.
Emotionen sich zu beschäftigen und das auch benennen zu lernen. Und ich glaube, dann
Ja.
wird es leichter auch, ne? Für
Ja,
Kinder.
unbedingt, ja, genau. Weil es ist einfach eine Kompetenz, die sich entwickeln darf, genau wie es Zählen, Lesen, Schreiben, Sprechen lernen ist, Emotionen lernen, auch genauso eine Kompetenz, die man erlernen kann und auch sollte, finde ich. Und man kann auch mit Körperwahrnehmung ist total schön. Wo ist das denn im Hals, im Bauch? Wo in den, vielleicht ist auch die Wut in den Händen oder Füßen, wenn es so jemand irgendwas, jemand schlagen möchte, ne, dann ist es vielleicht die Wut in den Händen, vielleicht in den Fäusten. Mein Sohn mag auch mit Farben auch, hat dann Farbenassoziationen dazu. Eine Wut ist eben was eher was Schwarzes, Braunes. Und die Freude ist eher weiß und oder gelb, sonnengelb und so weiter. Und da gibt es in diesem Farbspektrum ja noch andere Gefühle sozusagen. Ne? Also auch das sind so Möglichkeiten, das so ein bisschen näher zu bringen, diese abstrakte Welt der Gefühle. Und wir Eltern lernen da auch eine Menge dabei über unsere eigenen Gefühle. Können das auch noch mal gerne reflektieren und unsere inneren Kinder in uns, die freuen sich auch sehr darüber, wenn wir das nochmal lernen, wenn wir es auch lernen dürfen.
Ja, ich glaube auch, ich finde sowieso, wir lernen ja sowieso so unfassbar viel durch unsere Kinder.
Ja.
Ja, das ist ja immer so die besten Achtsamkeitslehrer, oder?
Unbedingt, ja.
Also die sind schon toll. Du hast ja noch ein anderes Thema, mit dem du sehr stark unterwegs bist als Coach, und das ist bedürfnisorientierte Kommunikation. Was ist darunter zu verstehen? Hol uns doch da mal ab.
Ja, also bei der bedürfnisorientierten Kommunikation oder auch der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, da geht es auch darum, die Bedürfnisse zu identifizieren, hinter dem Verhalten eines Kindes. Also bezogen auf die Kommunikation mit dem Kind, ist ein wichtiger Schritt, einmal sich ins Kind hineinzuversetzen, auch gedanklich, vielleicht auch emotional, was könnte bei meinem Kind gerade eine Rolle spielen, was wichtig sein und das Bedürfnis dahinter zu erkennen. Ja? Das heißt, selbst wenn mein Kind sich unerwünscht verhält, so also mich haut oder Sachen durch die Gegend wirft, ja, oder das Geschwisterkind haut, oder partout den Schuh nicht anziehen will, zu erkennen und so ein bisschen, ja, Detektiv zu spielen, welches Bedürfnis steckt dahinter. Ja. Und es gibt einige, sagen wir mal, besonders wichtige oder Hauptbedürfnisse, nenne ich es mal, die bei Kindern oft eine ganz große Rolle spielen. Und das eine ist so die Bindung und Beziehung, Verbindung zum Elternteil, ja. Das andere ist so Autonomie und Selbstbestimmung. Das dritte ist einfach so Spiel und Spaß und Leichtigkeit möchten die gerne haben. Und auch Sicherheit und Orientierung. Was ist überhaupt was ist wann dran, ja? Und wer macht was wann, so. Und das sind so Hauptbedürfnisse oder sehr wichtige Bedürfnisse von Kindern. Natürlich auch neben Schlaf und Nahrung und so weiter und Trinken, die einfach ganz oft eine Rolle spielen, wenn mein Kind sich anders verhält, als ich das gerade cool finde oder als es gerade kurz vor 7:30, wenn ich in 2 Minuten eigentlich im Auto sitzen muss, gerade toll wäre für mich. Ja, genau. Das. Und natürlich ist das auch eine Herausforderung, weil gerade wenn es dann um Zeitfaktoren geht und es ist eben, ja, morgens ist eben so ein kleines Nadelöhr oft bei vielen Familien,
Klar.
da dann noch da zu bleiben, zu gucken, okay, worum geht es beim Kind eigentlich? Ne? Will er oder sie möchte die Schuhe nicht anziehen? Was ist hier eigentlich los? Ne? Und das ist aber der Schlüssel tatsächlich, um anders darauf eingehen zu können, anstatt zu sagen, los, zieh jetzt die Schuhe an, du musst aber, was zu Machtkämpfen führt und eben auch zu Streit und wahrscheinlich auch zu Tränen oder Gegenwehr und wieder bei den Eltern zu einem schlechten Gewissen, weil, habe ich das so anders gemacht, als ich wollte. Ne? Ich wollte doch nicht schon wieder meckern. Ich wollte auch ab jetzt ganz geduldig bleiben. Swift zu kriegen oder das Schiff zu kriegen, so die Bedürfnisse zu erkennen und da anzusetzen und das anzusprechen, das ist oft ein großer Schlüssel, dass die Kinder kooperieren können. Weil das ist ja auch ein, ja, Grundsatz dieser Kommunikationsart, dass das, was ich gerade tue, bestimmte Bedürfnisse erfüllt.
Ja.
Und ich tue es im besten Wissen oder mit der besten Art, die ich gerade kann. Also wenn dein Kind eben eigentlich sich gerade andere Schuhe wünscht und selbst bestimmen möchte, ob es die Gummistiefel oder Winterstiefel anzieht, dann und deswegen Nein sagt, dann hilft es mir, wenn ich auf die Idee komme, das anzubieten. Ja. Genau,
Ja.
oder? Ja.
Und ist auch ein Thema, was auch in Partnerschaften helfen kann, oder? Also diese
Ja.
gewaltfreie Kommunikation, gerade wenn man vielleicht mal unterschiedlicher Meinung ist, was ja durchaus mal vorkommen kann, auch
Ja, ja. Ja,
zwischen
genau.
Eltern.
Ja, auf jeden Fall. Weil es einmal für mich selber wichtig ist, zu spüren, ja, auch zu wissen, ja, um was geht es mir eigentlich? Ne? Geht es mir wirklich um den Müllbeutel, der irgendwie an der Tür steht und wo schon 3 Leute dann vorbeigelaufen sind und ah, könnte doch mal nie, bringt er den Müll raus, ne? Um mal so ein, also ja, Klassiker rauszuholen hier an der Stelle oder ein Stereotyp irgendwie zu bedienen. Aber geht es mir eigentlich darum, dass meine Arbeit gesehen wird oder dass die Notwendigkeit gesehen wird, dass ich Unterstützung möchte. Geht's da auch eigentlich um Kooperation zwischen den Partnern, ne?
Ja.
Das ist auch schon ein Schlüssel zu wissen, worum geht es mir eigentlich.
Geht ja
Na,
ganz
also
oft um Wertschätzung, ne? Also
ja.
irgendwie habe ich das Gefühl. Also merkt man bei einem selbst, als auch wenn man immer ne, Geschichten von anderen hört, finde ich, dass es ganz oft, dass sich der eine nicht gesehen wird, dann der andere nicht gesehen
Ja.
wird, ne? Und das
Ja.
ist leider dann oft der Grund. Ja.
Genau. Und dann ist natürlich im Coaching wäre dann auch ein Ansatz zu gucken, okay, wie kannst du dir selber die Wertschätzung geben? Wie kannst du selber dafür sorgen, dass du gesehen wirst, dass du oder dass du dich auch selber siehst und selber wertschätzt, was du da tust. Ja, und selbst
Ja.
Achtung dir selber auch gibst. Ja? Weil ich möchte ja auch nicht immer nur abhängig davon sein, dass jemand anderes mit dir gibt,
Ja.
sondern es aus mir heraus auch schöpfen können und die Stärke, Kraft zu haben. Ja? Langfristig zumindest.
Ja, total wertvoller Punkt. Ja. Danke dir.
Ja.
Heide, das ganze Thema Organisation, wie verorganisiere ich mich denn so als Familie? Also, weil wir gerade auch schon beim Thema Eltern, Partnerschaften sind und so, ne? Da hast du ja auch so einen Family-Organizer-Ansatz entwickelt, ne?
Ja,
Den
also
ich auch super spannend fand. Erzähl doch mal.
ja, ich habe so ein digitales Tool erstellt, in so einem Trello-Board heißt dieses Tool, das kann
Ja.
man frei verfügbar online. Und darin habe ich im Prinzip diverseste Aufgaben, die es in der Familienorganisation gibt, aufgelistet. Auch ziemlich detailliert tatsächlich. Jetzt haben wir gerade Herbst, ja, Winterkleidung checken, sind die Größen noch, müssen wir vielleicht nochmal einen U-Termin für ein Kind organisieren, Kinderarzttermin. Ah, Winterreifen, Check und so weiter. Also es gibt verschiedene Kategorien, die ich erstellt habe. Eben Kind oder Finanzen, Auto, Urlaub oder was auch immer. Ja, verschiedene Kategorien. Und in denen sind die einzelnen Aufgaben drin. Um einfach auch mal diese ganzen unsichtbaren Aufgaben, die ohne Zweifel irgendwie gemacht werden und gemacht werden müssen, mal sichtbar zu machen. Und häufig ist es ja eben nicht 50-50 verteilt, ehrlicherweise, sondern eine Person im Haushalt macht dann meistens immer einen Ticken mehr. Und ich fände es schön, wenn es anders wäre. Und doch ist mir noch der Fakt so, dass es häufig die Frauen sind, die den größeren Teil dieser Care-Arbeit und dieses Mental Loads einfach haben und diese Haushalts- und Familienorganisation einfach innehaben. Und erstens ist, glaube ich, den Frauen manchmal gar nicht klar, was sie alles wuppen und was sie alles machen und schaffen,
Ja,
so,
total.
um das auch mal auch sichtbar zu machen, auch für die Frauen selber, auch nochmal die eigene Wertschätzung zu steigern und aber auch natürlich für den Partner das sichtbar zu machen. Guck mal, das sind alles hier die zig Aufgaben, die dran sind. Und in diesem Trello-Board ist es so, dass es nicht nur, dass es ja die Kategorien gibt und farblich getrennt sind und Aufgaben drin sind. Ich kann eben auch eine Zuordnung machen. Wer macht es eben? Und auch eine Termine einstellen. Bis wann muss das gemacht werden? Ne? Manche sind eben termingebunden, andere nicht. Und kann das eben so verschieben, dass es bei einer bestimmten Person einfach zugehörig ist. Und dann weiß die Person, ah ja, das ist natürlich ne, meine Aufgabe als Heide und mein Mann wüsste halt, das ist seine Aufgabe. Und erstens kommt man ins Gespräch auch darüber, dass es die Aufgaben gibt, was gemacht werden muss. Es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, Sachen anders aufzuteilen. Für mich selber auch mal zu gucken, was sind eigentlich so meine Aufgaben, die ich echt überhaupt nicht gerne mache und eben gerne abgeben möchte, um mich auch selber zu entlasten. Und vielleicht gibt es ja eben die Möglichkeit, dass mein Partner das machen möchte. Oder eben Option 3, das irgendwie outzusourcen. Ja, auch das ist natürlich für manche eine Möglichkeit, dass es jemand anderes noch macht und dass man es irgendwie ganz abgibt im Prinzip. Genau. Und das erleichtert einmal auch solche Gespräche darüber, über diese Haushaltssachen oder Familienorgansachen. Es gibt Sichtbarkeit und neue Aufteilung, also eine fairere Verteilung dieser Aufgaben. Das ist so das Ziel dessen. Ne? Genau. Ja.
Ja, ich bin da also total bei dir. Ich bin ja schon seit vielen Jahren als Agile-Coach tätig. Das ist ja so die Ecke, aus der ich so komme, ne? Aus großen Digitalprojekte geleitet, immer jahrelang. Und bis heute mache ich das auch noch und habe da immer Veränderungsprojekte begleitet als agiler Coach. Also,
Ja.
und da ist eben eins der Kerntools, ist immer letztendlich genau das iterative Vorgehen. Also, dass wir in kleinen Schritten Dinge angehen, ja. Und das auch visibel machen, sichtbar machen für alle, ne? Und da arbeiten wir eben ja dann auch mit sogenannten Kanban-Boards,
Ja.
wo eben Trello auch ein schönes Tool ist, ne? Also
Okay.
deswegen, ich sag dazu immer Family-Kanban-Board, ne? Wenn wir sowas
Ja.
entwickeln für uns, wo einfach irgendwie klar wird, was ist alles dran, wie du gesagt hast, To-Do, ja? Was hat sich schon weiterentwickelt, was ist jetzt sozusagen im Fortschritt und was ist schon erledigt? Und ich finde, das macht ganz viel mit einem, wenn man das auch mal sieht. Das ist ja auch so. Das tut so richtig gut, ne? Wenn man das dann mal so umsortieren kann, ob man es jetzt digital oder analog macht, ne?
Ja.
Und dass eben jeder auch eingeladen ist, hey, hier sind ein paar Sachen, die stehen an. Du darfst dir auch ein Post-it nehmen und das als deine Aufgabe jetzt mal übernehmen, so, ne? Es muss nicht immer nur die eine Person sein, ne? Also deswegen bin ich total wichtig und wertvoll. Also, aber
Ja.
ich finde das auch klasse, dass du das nochmal geclustert hast in diese verschiedenen Ebenen des Lebens. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich, ne? Wie du sagtest, ne? Das ist für Auto dran, das ist für Kind dran, das ist für
Ja.
das, weil
Ja.
das würden wir im agilen Arbeiten Epics nennen.
Okay, ja.
Ja, da hat man so, ne? So eine Cluster, die man bildet für bestimmte Dinge. Und das macht total Sinn. Also finde ich richtig toll.
Schön.
Das kann man bei dir ja erwerben, ne? Auf deiner Seite.
Ja, richtig, genau,
Erzähl
ja.
doch noch mal so ein bisschen, weil wir leider langsam ja Richtung Ende unseres Gesprächs kommen.
Ja.
Die Zeit fliegt. Wenn man jetzt, also wenn ihr Hörer und Hörerinnen jetzt sagt, Mensch, die Heide ist total spannend, was sie so erzählt, was ich persönlich glaube, weil das war echt, das ist wirklich verflogen und du hast so viele tolle Tipps geteilt. Also vielen Dank dafür. Dann sagt euch Heide jetzt mal, wo ihr mehr über sie erfahren könnt und was sie so Tolles macht. Heide, deine Bühne.
Ah ja, danke schön. Genau. Ja, ihr könnt mich finden auf Instagram, zum Beispiel unter Mama Coach mit Herz. Und auch auf LinkedIn bin ich auch unter dem Namen zu finden. Ich habe auch eine Webseite, www.mamacoachmitherz.de, alles zusammengeschrieben. Und da gibt es eben auch diese Dinge zu finden, halt wie diesen Family Organizer und noch andere Sachen, die ich da die anbiete, auch Umgang mit der Wut. Da gibt es auch ein kostenloses PDF dazu, das man sich runterladen kann.
Toll.
Und ja, da gibt es auch die Möglichkeit, mich unverbindlich kennenzulernen. Ja? Also wenn ich mit Müttern arbeite oder bevor ich mit den Müttern zusammen arbeite, gibt es natürlich die Möglichkeit, mich kostenlos und unverbindlich kennenzulernen, um zu gucken, stimmt die Chemie, kann ich überhaupt helfen, ja? Bin ich die Richtige für die Person? Und da klärt sich ganz viel eigentlich schon in den ersten 30 Minuten. Und dann gucken wir, ob das passt. Und vor allem sage ich mal, ich verschreibe keine Coachings, sondern die Frauen entscheiden das natürlich für sich. Ja, das ist ein freiwilliger Prozess. Und die entscheiden das. Sie haben jederzeit die Entscheidungshoheit, ob sie mit mir arbeiten möchten oder nicht. Genau.
Super. Vielen, vielen Dank, Heide.
Sehr gerne.
Ich möchte dir gerne noch meine Lieblingsfrage zum Ende stellen.
Ja.
Der Marienkäfer ist ja auch ein Glückskäfer und der erfüllt kleine Wünsche. Also wenn jetzt der Marienkäfer zu dir geflattert kommt und dich fragt, liebe Heide, was kann ich für dich tun? Oder für generell, was würdest du dir wünschen für Eltern, Familien, Kinder? Was wäre dein Wunsch?
Ja, mein großer, großer Wunsch wäre, dass die Eltern oder die Menschen einfach ihre eigenen Muster erkennen und die durchbrechen, damit sie einfach ihr eigener emotionaler Rucksack leichter werden kann, damit sie es einfach auch nicht mehr für sie, für das eigene Leben ist es leichter und natürlich auch für die Weitergabe an den Kindern ist es dann eben leichter, dass es eben dort unterbrochen wird. Und ich bin sicher, dass dadurch sich ganz viel verändern würde in der Gesellschaft, wenn jemand auch so, ja, wenn mehr Zugang hätte zu diesen Themen und auch offen ist dafür, die eigenen Gefühle zu fühlen und wahrzunehmen.
Super
Das wäre mein
schön.
Wunsch.
Vielen Dank. Ja, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn das passiert. Plus eins. Ja. Nee, wirklich, das ist, ja, die Veränderung beginnt ja oft bei einem selbst, ne?
Ja. Immer, würde ich sagen.
Vielen Dank, Heide, für dieses wertvolle Gespräch und ja, danke für deine Zeit.
Ich danke
die
dir.
tollen Impulse. Einen schönen Tag noch für dich.
Danke, wünsche ich dir auch und auch allen, die zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und hab viel Freude gehabt bei dem Gespräch. Ganz lieben Dank.
Dankeschön.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.